herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit den Interviewgästen Feli Hargarten und Markus Meurer von der DNX-Bewegung.
Jawohl!
Yes!
Yes, cool, dass ihr heute da seid. Stellt euch doch am besten kurz für die Hörer vor.
Ja, also wir sind Markus und Feli oder auch Sonic Blue und Yara Joy. Da haben wir auch neue Namen angenommen quasi. Von der DNX-Bewegung, die mal irgendwann mit einem Event gestartet ist, der Digitalen Nomadenkonferenz, was mittlerweile ein Festival geworden ist. Das Festival haben wir international gemacht, in verschiedensten Sprachen, aber so das Flagship-Event ist immer noch in Berlin und findet einmal im Jahr im Mai statt. Auch und darüber Jahr. Hinaus, also es ging immer um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten, Remote Work und Freiheit, Selbstbestimmung und Giving Back. Also der Brand an sich ist auch immer weiter gewachsen und haben daraus mit unserer Community zusammen noch verschiedenste weitere Projekte gestartet, wie die erste ortsunabhängige Jobbörse. Oder die erste Jobbörse für ortsunabhängige Jobs, eher so gesagt. Wir haben dann noch DNX Coworking und Co-Living Camps gemacht, haben eine Academy gestartet, ein Coaching-Programm gestartet.
Einen eigenen DNX Rucksack, also ganz, ganz viel. Das ist dann immer so weitergewachsen, so wie wir gerade in Zweiart waren. Oder wie wir Feedback von unserer Community bekommen haben, die halt immer größer geworden ist. Genau. Ja, es war alles spannend und ist immer noch spannend.
Mega ist ja der Geschichte, dass ihr da Vorreiter wart in einer Hinsicht und da eine Bewegung geschaffen habt und gleichzeitig das Thema virtuelle Teams und remotely arbeiten immer größer wird, auch gerade in Deutschland. Und darum ist es auch so spannend, euch heute hier zu haben, über das Thema zu sprechen, wie man denn auch remote und mit virtuellen Teams überhaupt ein Team aufbaut und an dieser Knackstelle von, hey, irgendwann wächst das Team und wächst das Team und wächst das Team und wie soll man das zu zweit auch irgendwo bewerkstelligen?
Ja, absolut. Also wir sind da auch mehr oder weniger blauäugig reingestolpert, ohne großen Plan. Also da, das würde vielleicht zu weit ausholen, wie wir letztendlich dazu gekommen sind, aber wir hatten jetzt keine Riesenstrategie, ein Unternehmen aufzubauen, das zu skalieren und in Millionen Umsätze reinzubringen. Das ist mehr oder weniger so passiert, Step by Step. Aber das ist natürlich super spannend, als wir angefangen haben 2012, wir sitzen jetzt hier in einem Coworking Space. Ja. Ne? Gab es wirklich, können sich Leute nicht vorstellen, keine Tropical Coworking Spaces. Das erste war dann das Ubud auf Bali in Ubud. Das kam mehr oder weniger gleichzeitig mit unseren ersten Experiences on the road. Und es gab auch kein Airbnb. Wir waren auf Low Budget unterwegs. Wir waren nur in Hostels und die Leute, die haben nicht verstanden, was wir da gemacht haben, warum wir im Urlaub quasi mit unseren Rechnern dann oben irgendwo am Pool sitzen. Und ja, es waren auf jeden Fall spannende und wilde Zeiten, seitdem ist auch viel, viel passiert.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, genau, dass wir davor in Startups gearbeitet haben in Berlin. Und was wir hatten, war Online-Marketing-Know-how. Aber wir hatten jetzt keine Ahnung von Teamführung oder Teamaufbau, ne? Weil das nicht unsere Position war in den damaligen Unternehmen. Ja. Und dazu natürlich Online-Startups in Berlin total chaotisch sind, in aller Hinsicht, ne? Auch beim Thema Personal. Da hat der Praktikant plötzlich die Oberverantwortung oder alle, ne? Also da haben wir ganz wilde Sachen erlebt, sodass wir da gar nicht so hatten zum Abgucken. Ne? Okay. Aber unser Ziel ganz am Anfang war auch gar nicht, ein großes Team aufzubauen. Unser allererstes Ziel war, wir wollen einfach nur Geld verdienen und von überall arbeiten können, nur wir beide. Also wir hatten nicht von Anfang an jetzt vor, ein riesen Unternehmen zu machen, sondern eher so ein Lifestyle-Business. Ne? So, und das kam natürlich ab irgendeinem Punkt schon dazu, dass wir gesagt haben, wir schaffen das nicht mehr und wir brauchen jetzt ein Team. Und ich würde sagen, das ganze Thema Team und Leadership war einer unserer größten Herausforderungen auf dieser ganzen Reise. Oh, weil wir das Gefühl hatten, also wir ergänzen uns sehr gut in unseren Skills, ne? Aber bei dem Thema waren wir beide ahnungslos sozusagen und hatten auch niemanden im Kopf, so, der uns dabei helfen oder den wir fragen können. Vor allem, weil dieses Thema ortsunabhängig arbeiten ja auch ganz neu war. Da gab es jetzt nicht so Vorbilder. Ja.
Es gab kaum jemanden, den man sich orientieren konnte. Es gab drei Firmen, das sind immer noch die man heute nennt. Das war irgendwie Automatic, die hinter WordPress stehen, Buffer, Zapier.
Aus den USA.
Das sind die beiden Basecamp-Gründer, die diese Bibel ein Buch geschrieben haben zum Thema ortsunabhängige Teams, was immer noch zitiert wird, was mittlerweile, glaube ich, 5 Jahre her ist. Also daran sieht man noch, wie still, also 2020 haben wir jetzt immer noch dieses Thema doch viele Herausforderungen aufwirft und es noch nicht so viele Wegweiser gibt, an denen man sich orientieren kann.
Das entwickelt sich ja auch über die Zeit erst.
Und zu dieser Berlin-Phase wollte ich nochmal sagen, sind wir fast so ein bisschen, Anführungsstrichen, versaut worden. Also es war super spannend, wir haben total viel gelernt, aber es war wilder Westen. Ne? Also es war damals, fing es auch an mit den ganzen Venture Capital Rounds und die Unternehmen haben auf einmal relevantes Geld bekommen, mussten sehen, dass das Geld auch immer wieder gespendet kriegen, also ausgeben, um die nächste Runde wieder zu finanzieren und die Investoren glücklich zu machen, dass das Geld überhaupt verwendet wurde und das Wachstum da ist und Umsatz ja. generiert wird. Was aber auch hieß, die haben wirklich wild Leute eingestellt. Es ist
gefeuert wieder.
Hire and fire. Es war viel Top-Down. Es war wenig Struktur. Und da sind wir voll reingeschmissen worden in dieses Haifischbecken.
Wow. Ja, genau. Und dann wollte ich noch sagen, genau mit dem ortsunabhängigen Arbeiten. Genau, da haben wir dann halt auch super viel gelernt, weil es ist völlig... Nicht völlig anders, aber natürlich schon ein bisschen anders. Da ist kein draußen!
Entschuldigung. Kann man von hier genau sehen, das ist ja auch das Schöne, gell?
Wie geil, aber...
Ich glaube, ich lade euch mal hier noch ein, hier für ein paar Nächte.
Mhm. Wow, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier gerade quasi in diesem Coworking-Space, wo man auch leben kann. Wir machen ja hier Co-Living und man guckt raus auf das Meer und hier geht gerade ein Kite hoch und wir beide sind riesen Kite-Fans.
Ja, wir leben ein halbes Jahr in Brasilien und da kiten wir nonstop. Und wenn wir dann hier sind, wenn wir einen sehen, geht so manchmal das Herz auf. Allerdings sind die hier sehr groß, weil der Wind nicht so groß ist, wie stark ist.
Ja, ist ja nicht so viel. Ja, stimmt.
Ja. Nee, was ich aber sagen wollte, also nicht nur das Thema so wachsendes Team und dann so eine Zwischenebene zwischen uns reinzusetzen, generell auch mit ortsunabhängigen Teams zu arbeiten, war halt auch eine Challenge. Mit verschiedenen Zeitzonen, kontrolliert man die nicht. Boah, das waren alles so Themen.
Und es hat sich halt auch rausgestellt, wie wichtig auch der soziale Kontakt ist untereinander. Also, dass das eine wichtige Funktion hat, dieser Flurfunk oder eine Teeküche oder mal morgens einzuchecken, wie war dein Wochenende, wie war dein Tag. Und das ist schwierig, in diese virtuelle Welt zu übertragen.
Ja.
Aber sollte in irgendeiner Form schon bewerkstelligt werden. Oder allein, dass es damit anfängt, dass man manchmal vergisst, ein Smiley oder ein Emote-Icon dahinter zu senden und man gar nicht weiß, ist es jetzt ernst gemeint, ist es irgendwie süffisant gemeint, ist es sarkastisch gemeint, ist der wirklich sauer, hat der gerade nur einen Scherz gemacht.
Ja.
Das kann natürlich auch zu Missverständnissen führen, wenn du nur noch diese eindimensionale Ebene hast, auf Slack zum Beispiel, das ist ja die größte Teamkommunikationssoftware oder Zapier oder Active Collab nutzen wir für Projektmanagement. Aber das stößt natürlich immer noch an seine Grenzen.
Ja, ihr habt ja jetzt auch diese Erfahrung gemacht in dieser Entwicklung, was vielleicht auch besser funktioniert oder nicht besser funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall seid ihr immer mehr gewachsen. Ihr habt vorhin schon gesagt, ihr habt euch auch wieder reduziert und das ganz bewusst.
Ja.
Was ist denn da eure Key-Essenz, wenn es genau an diese Zwickstelle kommt, okay, ich kann nicht mehr mit jedem Face-to-Face oder eben virtuell 1:1 in Austausch gehen. Wo habt ihr da eure Erfahrungen gemacht? Was ist da wichtig?
Ja, also ich glaube, erstmal gibt es so ein paar Grundsatzentscheidungen, die man treffen muss. Was mich damals in den Startups ehrlich gesagt schon genervt hat, waren diese Duo-Fixes, wo ja jetzt auch immer mehr Leute quasi rausgefunden haben, dass das am Ende ist ganz oft... Also nicht so förderlich ist, wenn man einen festen Termin hat und nur um diesen Termin zu haben, nur um da zu sitzen, verschiedenste Leute von ihren Workspaces wegzuholen und einzuchecken. Und manchmal, dann ist für eine Stunde angesetzt, aber man hat einfach, keine Ahnung, nur 30, 40 Minuten Content, um produktiv miteinander zu arbeiten, zu kommunizieren. Und dann wäre es besser, man bricht es ab. Aber es hat sich irgendwie auch etabliert, Regeltermine zu haben. Und das Ganze macht man dann auch in der Online-Welt. Und da ist auch die Frage, wie förderlich sind diese Regeltermine? Mhm. Oder ist es vielleicht besser auf Zuruf, dann auf einen Skype-Call oder mittlerweile ist Zoom ja noch populärer geworden als Skype, wo man dann auch zusammen mit den Teams einchecken kann. Geht man dann auf diese Zoom-Calls? Ja, wie viel ist nötig und wie viel ist dann schon wieder zu viel? Und das ist echt ein schmaler Grat und ich glaube, das muss jeder für sich selber rausfinden.
Noch mit den Menschen, mit denen man wahrscheinlich auch zusammenarbeitet.
Ja.
Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere braucht ein bisschen weniger.
Der eine braucht ein bisschen mehr Verantwortung und nimmt die gerne an und läuft dann quasi zur Hochform auf und andere Menschen brauchen dann eine engere Leine und möchten am Ende des Tages am liebsten einfach nur ausführen und ein SOP haben. Also das zum Beispiel war ein Riesenschritt bei uns. Wir haben also alle Prozesse standardisiert oder runtergeschrieben in eine Software, wo dann auch Screencasts und Screen-Recordings drin waren, wo, wie genau man was zu klicken hat, um einen Vorgang zu machen, zum Beispiel ein Name-Change bei einem von unseren Events oder so. Das heißt, dass Aufgaben, die immer wieder vorkommen, dass man die in so Standard-Designed Operation Procedures, SOPs, eingegrenzt.
Aber ich habe auch, glaube ich, eine richtig gute Quintessenz und zwar...
Ja,
dass wir hätten checken sollen oder früher checken sollen, dass wir uns viel zu viel damit aufhalten, das zu mastern, was uns von anderen Sachen abhält, die große Vision vom Unternehmen zu geben. Das heißt, man hätte sich eigentlich jemanden dafür einstellen müssen, der quasi sich um diese Themen kümmert oder da schon Erfahrung hat oder einfach einen Coach holen müssen, der genau für das Thema ist. Aber wir haben das halt nie so ernst genommen und dachten immer, ach, das kann ja nicht so schwer sein.
Weil bis dahin hat auch alles mehr oder weniger so bei Learning by Doing funktioniert. Ja. Ne? Und dazu kam wahrscheinlich auch noch, dass wir alles gebootstrapped haben. Also wir haben wirklich alles aus eigenen Mitteln finanziert und waren vielleicht noch nicht an diesem Punkt in diesem Investment-Mindset drin. Wo wir dachten, okay, wenn wir Kosten sparen können, wir sind gebootstrapped, wir haben gerade nicht so viel Geld.
Oder zumindest nicht auch nicht Investment in sowas.
Ja.
Also ne, in andere Sachen. Wir haben schon super viel immer investiert, aber jetzt hätte ich nie dran gedacht, mir dafür jemanden reinzuholen. Aber ich glaube, das wäre der richtige Weg gewesen, weil wir einfach da beide keine Ahnung von hatten. Es hat uns in dem Sinne auch nicht wirklich Spaß gemacht, wahrscheinlich auch, weil wir
überfordert waren.
Und es hat uns noch davon abgehalten, die wirklich wichtigen Sachen zu machen, weil man dann da stand und gedacht hat, ja, wie lösen wir das jetzt? Wir haben aber viel probiert, dass wir dann versucht haben, so zu den Hochzeiten, wo wir dann echt viele Leute hatten, was aber alles Freelancer waren, nicht festangestellt, da noch eine Zwischenebene reinzusetzen zu uns, sodass wir einen Contact Point haben und die Person die unteren Personen führt.
Ja.
So, da waren wir aber nicht gut genug drin zu wissen, was muss denn so eine Person, die führt, für Qualitäten haben, damit die das auch gut kann.
Ja.
Wir haben eigentlich einen ganz guten Griff gemacht, aber ich glaube, es wäre noch besser gegangen mit dieser Zwischenebene. Ne? Das hat eigentlich schon einigermaßen funktioniert.
Ja, es hat auf jeden Fall Workload von uns weggenommen und dann, glaube ich, war gerade für mich auch eine große Challenge, dieses Loslassen und Vertrauen, dass man dann nicht doch nochmal da reinfunkt und jemand überspringt und den direkt anschreibt auf Slack, was ist jetzt damit? Ja. Und ich mich wieder, aber das ist, glaube ich, grundsätzlich auch ein Problem von manchen Leuten, dass sie sich um Aufgaben kümmern, die gar nicht mehr in ihrem Aufgabenbereich liegen sollten, sondern, wie Yara gerade gesagt hat, dann vielleicht noch größer und visionär und an den großen Rädern drehen sollten. Ja.
Was ist denn wirklich so passiert, dass ihr den Schritt auch gemacht habt, dass ihr gesagt habt, irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, jetzt ist es soweit, jetzt brauchen wir diese Person. Was gab es da für Auswirkungen, was ihr sagt, okay, das ist jetzt so, drückt mich so zusammen, dass ich das einführen muss?
Ja, wir haben zu viel Micromanagement gemacht. Wir waren quasi diejenigen, bei denen alle Fäden zusammengelaufen ist. Wir waren die Einzigen, die alle Prozesse im Unternehmen kannten. Mhm. Ne? Und wir wollten dann wirklich die Person, die wir dann hatten, um die unteren zu führen, der haben wir dann wirklich alles gesagt, die ganzen Zusammenhänge. Mhm. Und das war einfach too much, jeden Einzelnen zu führen. Und wir waren immer das Bottleneck halt, ne? Klar.
Und am Ende war es eigentlich eine ziemlich triviale Erkenntnis, der Workload wurde einfach zu hoch. Ja. Und wir haben uns mit den Dingen beschäftigt, die uns nicht mehr wirklich weitergebracht haben, sondern es war viel, viel Verwaltung und Customer Service und Aufgaben, die man dann ab einem gewissen Punkt outsourcen kann. Was wir dann auch erkannt haben und uns die ersten VAs, virtuelle Assistenten, reingeholt haben, das hat auch bis zu einem gewissen Punkt alles eigentlich sehr gut geklappt, aber wir waren dann, glaube ich, irgendwann an dem Punkt so bei 10, 12, 15, 20 Mitarbeitern, wo wir es nicht mehr richtig auf die Kette gekriegt haben, das noch weiter zu skalieren. Aber auch zusätzlich mit der Erkenntnis, dass wir es gar nicht wollen. Also ich habe auch gemerkt, dass es ist mehr Verantwortung, mehr natürlich auch höhere Personalkosten, also muss man mehr Umsatz generieren. Und letztendlich bin ich dann doch immer wieder zurückgekommen, warum haben wir angefangen? Wir wollen mehr Freiheit, Selbstbestimmung, Lifestyle-Business aufbauen. Es war dann aber schon auf so einem großen Scale die Marke gewachsen, dass man es jetzt nicht mehr nur wir beide abbilden konnte, aber wir haben uns dann trotzdem immer wieder verkleinert und gesund geschrumpft.
Habt ihr das auch wirklich gespürt? Wie war die Atmosphäre in dieser Situation oder in diesem Prozess?
Das war ganz spannend. Also bei mir war es dann wirklich auch so ich habe gemerkt, ich habe mehr Verantwortung und mehr Druck und letztendlich, ich bin da auch sehr sensibel, war es eine höhere Belastung für mich, zu wissen so, okay, die Payrolls, die sind jetzt mehr geworden und größer und man muss irgendwie mehr arbeiten, mehr generieren. Nicht, dass das Arbeiten mir keinen Spaß gemacht hat, wir haben immer viel gearbeitet und haben auch Bock gehabt, immer zu wachsen, aber letztendlich war es dann nicht mehr dieses kleine Lean-Startup-Business, mit dem wir mal gestartet sind.
Ich glaube, das Problem war ganz ehrlich auch, dass wir keine Lust hatten, mit 10.000 Leuten dann immer wieder einzuchecken und zu skypen.
Voll.
Genau, total. Also ganz, ganz ehrlich. Und dann haben wir dann auch, hat man manchmal dann ewig nichts von uns gehört, nur so über Slack halt. Ne? Ja. Aber das war natürlich für den Teamzusammenhalt und Teamführung und so auch nicht ideal. Ne? Und dann kam noch dazu, dass mit den Zeitzonen, dass man dachte, hä, warum ist der denn jetzt gerade nicht online? Ja. Und dann siehst du auf Facebook, oh, der war gerade auf der Fullmoon-Party. So, ja.
Und man ist ja selber verwirrt, dann gibt es so Tracking, Time-Tracking-Software, willst du das deinen Mitarbeitern zumuten, wo vielleicht noch Screenshots geschossen werden, was sie gerade machen, dann war uns das aber auch too much, das ist auch nicht der richtige Weg, dann wieder ins Vertrauen zu gehen, über Listen zu arbeiten, über Stundenabrechnung. Das
aber letztendlich spannend. Haben wir halt auch gelernt, das Problem liegt immer in uns und nicht in den anderen. Ja. Wenn uns was triggert oder wir Angst haben, dass er nicht arbeitet oder was weiß ich, dann ist das eine Wound oder eine Bad Experience, die wir in uns gespeichert haben und die das triggert und widerspiegelt und projectet. Mhm. Das heißt, das Ding ist immer, man muss dann durchatmen und sagen, okay, du musst an dir arbeiten. Das ist immer du, das bist immer du. Ja.
Aber die Erkenntnis hat wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit eben gebraucht. Also bis man sagt, ey, das sind 20 Leute, mit denen ich arbeite und die haben irgendwie gerade Probleme mit mir. Mhm. Und dann den Shift zu machen, zu sagen, hey, ich kann das doch auch zum Teil ändern oder es liegt mit an mir, Prozess. Auf jeden Fall.
Absolut.
Ja, wir haben die Leute auch immer sehr lockere Leine eigentlich gelassen. Ja. Also so eher zu wenig Führung gegeben als zu viel, ne?
Ich glaube, wir hätten sich noch mehr Führung gewünscht
ja.
Und wir dachten, wir sind sehr generös und geben denen viel Freiraum und Verantwortung und die freuen sich darüber. Also ich hätte mich gefreut damals, aber jeder Menschentyp ist natürlich auch anders.
Ja.
Aber es gibt auch welche, die sagen, ich kann damit nicht umgehen. Ich brauche ganz klar, ich kann mich nicht entscheiden. Du musst mir sagen, was ich zu tun habe. Und dann bist du wieder am Punkt, wo du denkst, ah, dann kann ich es ja fast wieder selber machen.
Ja,
aber unsere Challenge war auch, dass wir uns auch nicht so auskannten mit Recruiting. So, nach wem suchen wir genau und wie finden wir den am besten? Ja. Wir waren eher so...
Das sind spannende Leute, oder? Wie habt ihr eingestellt?
Sehr sympathisch.
Sehr sympathischer.
Ja, also man muss aber sagen, ganz ehrlich, am Anfang gab es aber noch nicht so viel auf dem Markt, die sich mit diesen Unternehmensformen, mit dem Remote Work auskannten. Also wir haben 2015, glaube ich, dann die ersten VAs eingestellt und da gab es auch in ganz Deutschland noch nicht viele VAs.
Da hatten wir so die ersten VAs, die es gab, ne? Vera damals und Dingens.
Die haben wir uns alle geschnappt. Genau. Also es waren einfach die ersten VAs und man macht das so. Mit VAs haben wir dann irgendwie gelernt und haben die ins Team geholt.
Was ja grundsätzlich ein guter Punkt ist, motivierte Leute zu haben, die da Bock drauf haben.
Ja, das war auch cool und die haben uns auch viel abgenommen und gerade auch diese kleineren Aufgaben, das hat alles super gut funktioniert.
Ja.
Bis zu einem gewissen Punkt, wo wir, glaube ich, hätten dann eine Zwischenebene reinziehen müssen.
Wo es zu viele
noch eine professionellere
mit den richtigen Leuten, vielleicht fast wie so ein C-Level, die dann an uns reporten. Und das
das Problem war aber auch, gerade in den Anfängen, dass es natürlich auch Leute gab, oder viele Leute gab, die gesagt haben, geil, ortsunabhängig arbeiten, finde ich total toll. So, und die haben das aber dann selber nicht auf die Kette gekriegt, sich zu organisieren oder waren dann doch überfordert.
Selbst Tagesablauf.
Rollerunfall Flug verpasst und heute konnte ich nicht arbeiten, war zu heiß. Also die dann die mit diesen Bedingungen dann selber nicht klargekommen sind.
Und gerade auch dieser Punkt Selbstdisziplin und Selbstorganisation.
Ja. Genau.
Und Einsamkeit, also das unterschätzen ganz viele, dass es in einem Remote-Team auch heißt, du sitzt einfach in deinem Coworking-Space, bist fokussiert, hast vielleicht über Slack ein bisschen Austausch, aber du machst deine Sachen. Und da gab es, glaube ich, ein oder zwei Leute, die wirklich gesagt haben, Leute, ich habe das unterschätzt. Ich
würde lieber wieder im Büro arbeiten.
Ja, fair enough.
Ja, total. Und wenn man das dann auch kommuniziert und sagt, hey, so ist es gerade.
Ja.
Jetzt arbeitet ja grundsätzlich oder viel, also ja, grundsätzlich nur virtuelle Mitarbeiter oder habt ihr auch persönlich Kontakt? Nur virtuell. Und das sind großteils Freelancer, richtig?
Der Hammer war, die Hammergeschichte ist, unsere Designerin, die saß, die ist seit ganz Anfang an dabei, seit 2012. Das war unsere erste...
Noch vor der DNX, wir haben vorher noch ein paar andere Sachen probiert als Freelancer.
Weißt du, wie viele Jahre wir die noch nicht mal mehr... persönlich gesehen haben, fünf oder sechs.
Das war ein Knaller.
Musst du dir mal vorstellen.
Und dann ist sie jetzt erstmal aufs Event gekommen und hat überhaupt auch verstanden, was sie da die ganze Zeit auch gearbeitet hat und die Designs gemacht.
Und erst jetzt, ist sie gerade voll on fire und will auch ortsunabhängig arbeiten und war jetzt auf Bali und hat sich da mit ihrem Freund auch so ein Airbnb-Ding gemacht, Business, wo die, und sie ist ja auch Designerin und jetzt haben wir sie erst angesteckt nach 7 Jahren. Der Hammer. Okay. Ah.
Wünscht ihr euch ab und zu persönlichen Kontakt zu den Leuten, zu euren Mitarbeitern?
Ich glaube, ab und zu würde es ein paar Sachen leichter machen. Aber auf der anderen Seite haben wir wirklich diesen absoluten Freiheitsdrang. Ja. Ich meine, wir beide hängen ja 24/7 aufeinander. Wir haben ja immer einen Sparringspartner, mit dem wir einchecken können. Und wir diskutieren oft und fachsimpeln oft über alle möglichen Themen, aber natürlich auch Business, sodass mir das nicht fehlt. Und wenn, haben wir auf dem Fingertipp wirklich ein mega Netzwerk, auch an Mastermind-Gruppen oder anderen Unternehmern, die noch weiter sind als wir oder auf dem gleichen Level, wo man...
Zum Beispiel hier auf Tangan haben wir so viele Leute, dass wir manchmal sagen, das ist zu viel. Ich will gar nicht mehr rausgehen. Wer weiß, wen wir gleich wieder treffen. Oder sehen, super viele Leute fragen wegen Treffen und so. Es ist eher too much.
Ja, aber ich glaube, ab einer gewissen Teamgröße macht das dann Sinn. Also ich hatte gestern einen erfolgreichen Unternehmer, ein Gespräch mit dem Ben Sattinger, auch ein bisschen gemastermindet. Und der hat knapp 100 Mitarbeiter und das Ganze remote. Und die machen regelmäßig dreimal im Jahr Retreats, wo sie wirklich auch das Core-Team einfliegen, einladen. Er sagt, das ist immer noch günstiger, als ein ganzes Jahr die Offices anzumieten. Mhm. Und da ist, glaube ich, schon enorm wichtig, auch dieses Teambuilding und Face-to-Face und dieser...
Also sagt er auch ganz ohne persönlich über so eine große Masse an Mitarbeitern ist schwer? Oder also dieser persönliche Kontakt sollte...
Kann funktionieren, aber ich glaube, auch wenn man nach Amerika guckt, so die großen Vorreiter wie Zapier, Buffer, Automatic, die es da gibt, Basecamp ist, glaube ich, auch remote, die machen auch regelmäßig alle diese Retreats.
Ja.
Da kenne ich keinen, der
es nicht macht. Und mir fällt gerade noch was ein, ich weiß nicht, ob das gerade aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber was wir auch immer gespürt haben, je größer es wurde und je mehr Leute, dass wir dann immer so ein bisschen Angst gekriegt haben, wahrscheinlich auch vor zu viel Verantwortung oder dass unsere Freiheit eingeschränkt wird oder so. Und dann haben wir halt oft immer wieder einen Rückzieher gemacht, anstatt weiterzugehen.
Ja, okay.
Das ist auch total...
Vielleicht war das Ziel auch nicht klar genug. So, wollen wir jetzt wirklich so ein...
wollen wir richtig fett werden?
Unternehmen aufbauen und skalieren und mehr, höher, schneller, weiter. Und dann war bei mir immer so, zu welchem Preis? So, warum hast du eigentlich irgendwann mal angefangen? Ja.
Weil, um diese Vision immer wieder da zu halten, vorzuhalten, zu sagen, okay, wo stehe ich denn eigentlich gerade?
Ja, weil letztendlich am Ende des Tages ist uns unsere eigene persönliche Freiheit auch enorm wichtig, wie das Kitesurfen oder dass man mal Zeit für sich hat.
Also wenn hätte man mit mehr Mut da durch dieses Ding durch und dann richtig groß machen. Aber davor sind wir immer noch, auch jetzt immer noch an dem Stand, dass wir dann immer eher wieder eins zurückgegangen sind.
Also wir haben es immer wieder versucht und sind dann aber wieder zurück. Dann haben wir gesagt, also wie so eine Self-Fulfilling Prophecy, so habe ich doch gesagt. Ich habe es versucht, wir haben jetzt wieder fett investiert. Es hat nicht geklappt. Okay, also müssen wir das nicht nochmal machen. Und dann bist du vielleicht doch nochmal an dem Punkt und versuch's wieder. Aber ich glaube, diese letzte Entschlossenheit, die hat dann auch gefehlt, dass wir sagen, so, wir wollen es.
Was natürlich auch in der Online-Welt ein Topic ist, bei den Mitarbeitern war so ein bisschen, gerade am Anfang, dann lernen die ein Jahr lang alles von dir, wirklich, ne? Und oder dann wechseln dann aber auch schneller, wenn sie dann ein richtig geiles Angebot kriegt, wo wir dann gesagt haben, hier wollen wir als Solopreneur jetzt nicht mehr mithalten, dass ne, die dann du alle eingearbeitet hattest und dann wieder mehr oder weniger von vorne angefangen hast. Okay. Das war der Punkt, wo wir diese SOPs gemacht haben, damit man schneller wieder an jemanden Neuen übergeben kann. Weil wenn du das dann nicht hast, musst du wieder alles einer Person erklären, ne?
Ja, verstehe.
Oder du hast dann halt so einen Leader dazwischen, der das dann wieder neu einarbeiten kann, denjenigen.
Das ist ein spannendes Thema. Wie haltet ihr denn eure Freelancer und Mitarbeiter, wie soll ich das jetzt flapsig sagen, bei Stange? Also wie bleiben die motiviert? Wie bleiben die committed?
Also ich glaube, die bleiben committed, einmal weil die Vision geil finden, was wir machen geil finden und sich damit identifizieren können. Das einmal, und manche mögen es, glaube ich. Es gibt auch Leute, die das mögen, dass wir so viel Freiraum lassen und so ein bisschen nicht so krasse Strukturen haben. Ne?
Also viel ins Vertrauen gehen und den Leuten dann auch Eigenverantwortung geben oder sie daran dann lernen und wachsen können. Also es gibt durchaus Leute, so Superstars, gerade auch in der Generation Y, die suchen sich dann die Sachen und wachsen dann total mit ihren Aufgaben.
Ja.
Und das resoniert natürlich am allerbesten mit uns.
Ja.
Aber wir haben auch echt interessante Learnings gemacht, gerade mit der jüngeren Generation, mit der Generation Y. Mhm. Das ist nochmal ein ganz anderer Umgang als, sagen wir mal, die Berliner Startup-Welt, aus der wir gekommen sind, wo es wirklich nur darum ging, okay, du kriegst doch dein Geld, top down, du musst es jetzt machen, egal wie. Mhm. So, und sag das mal heutzutage im 20-Jährigen oder so.
Der hat den Anreiz eher nicht mehr am Geld hängen.
Nee, die orientieren sich null am, vielleicht nicht komplett null, aber das Wichtigste. Da habe ich eine super Geschichte. Wir hatten auch mal Praktikanten, ne? Mhm. Also wirkliche Schüler, Praktikanten, die halt so ein Pflichtpraktikum auch machen mussten. Ja. Ne? Wie kam das überhaupt?
Ja, die haben sich beworben.
Die haben sich beworben und da haben wir gesagt, cool, versuchen wir mal.
Ja. Du musst dann ein Zeugnis schreiben für die Schulen.
Hm? Achso, dass sie eine Woche bei euch waren oder
genau, ja.
Oder so war das dann. Cool. Aber voll remote, also echt sehr zukunftsweisend.
Voll remote. Und cool. Dann hatten wir noch die Reisewebsite Trivelista, das war einer unser erstes richtig, richtig gut laufendes Business. Und da hatten wir auch so Kofferanhänger verkauft über Amazon. Die waren aber aus Leder. Ne? Ich war damals auch noch nicht vegan. Und dann sollte sie irgendwie Werbung dafür machen oder irgendwas vorbereiten fürs Marketing. Mhm. Und dann hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich bin vegan und das ist Leder, mache ich nicht.
Das geht gegen meine Werte.
Geht gegen meine Werte. Und wir
vegan
so,
eigentlich, oder?
Wow.
Ja, also das waren wir erstmal impressed.
Waren wir total impressed, sodass einer einfach mal sagt, nee, weil ich hätte mich das früher nie getraut in Startups. Niemals.
Ja, Angst gab, meinen Job zu verlieren.
Ja. Genau. Und die sind heute, die haben keine Angst mehr, den Job zu verlieren.
Keine Angst vor Autoritäten,
nee. Was
ja grundsätzlich gut ist.
Was ja gut ist, aber es ist erstmal so...
War ein heftiger
anderer Umgang.
Ja, so, hey, kurz mal hier, ich sag jetzt auch mal meine Meinung dazu. Und das entwickelt doch aber auch ein Unternehmen dann von innen heraus mit.
Absolut, absolut. Mhm. Und genau, das hat uns auch ein großes Learning gegeben, da auch noch mehr zu fragen oder... selber Learnings zu machen und zu sagen, okay, wie hättest du es denn gerne? Wenn wir jetzt versuchen, irgendwas Neues aufzusetzen, einen neuen Prozess oder vielleicht ein Tagesreporting soll geschickt werden und es wird einfach nicht geschickt.
Ja.
In der alten Welt, früher habe ich dann immer hinterher gesagt, warum denkst du da nicht dran? Und also ein bisschen netter, aber immer wieder nachgefragt und du merkst, es funktioniert aber nicht. Es funktioniert nicht. Und dann vielleicht nochmal über sich selber hinauszugehen und zu sagen, okay, so das ist das Ziel mit diesem Reporting, aber wie könnten wir es denn hinkriegen, dass
das für uns beide cool ist.
Für uns beide cool ist.
Weil wenn du dann sagst, nee, das funktioniert nicht, der macht nicht, den entlasse ich in Anführungsstrichen, dann hast du beim nächsten das gleiche oder ein ähnliches Problem oder ein anderes, aber wieder ein Problem, weil du es auch nicht in dir selber gelöst hast so oder mit demjenigen zusammen. Ja, also, ey, das Topic ist wirklich... also, in der ganzen, wenn ich die ganzen Challenges von der unternehmerischen Laufbahn, war das mit eins der größten.
Oh, wow.
Ja.
Wie ist das heutzutage bei euch? Also, habt ihr da auch Schwierigkeiten, Leute für euch zu gewinnen? Oder
das überhaupt
habt ihr,
nicht.
Und andersrum, habt ihr viele Leute, die auch wieder gehen?
Nee, wir haben eigentlich gar nicht so viele Leute, die wieder gehen. Also auch unsere VAs sind immer super lange geblieben, bis sie irgendwann so ein Knallerangebot hatten, weil sie dann auch sagen konnten, sie haben bei uns gelernt und gearbeitet. Ne?
Okay. Und es waren sogar Mitarbeiter, die haben gesagt, ich will weiter kostenlos für euch arbeiten, weil es ist so. Team Spirit.
Ja.
Irgendwo war er doch dann da.
Und alle haben immer gesagt, sie haben mega viel gelernt, mega viel gelernt und sind super dankbar. Also ja, und Leute zu finden, ist kein Problem, aber für uns dann wirklich die richtigen zu finden, das war für uns dann schwierig, genau.
Das Thema ist in Deutschland unglaublich groß, dieses Fachkräftemangel in der Hinsicht, dass man keine Mitarbeiter findet oder dass gerade junge Generationen ziemlich schnell wieder abgehen. Wie nehmt ihr das wahr? Warum bleiben die Leute bei euch?
Also, ne, die wollen nicht mehr an einem festen Ort sein einfach. Also wenn wir jetzt im tiefsten Bayern irgendwo in der Firma arbeiten, wollen die nicht mehr, weil die da sich stuck fühlen. Also es ist schon ein mega Vorteil zu sagen, du kannst ortsunabhängig arbeiten. Mhm. Weil ortsunabhängig muss ja nicht in Thailand sein, das kann auch zu Hause im Homeoffice sein. Ne? Oder aber du bietest den Leuten, wir haben einen Freund, den Stefan Klump, der hat ein Office, die können da hingehen, müssen aber nicht. Aber wenn sie wollen, haben sie auch diese Office-Atmosphäre. Das finde ich auch noch ganz cool.
Oder es gibt auch das Konzept, dass du den Leuten den Coworking Space bezahlst. Wenn die sagen, ich will nicht alleine zu Hause sitzen und remote arbeiten, dann ich brauche irgendwie ein paar Leute um mich rum, gibt es immer noch die Option, dass du dann sagst, okay, dann kriegst du einen Platz im Beta-Haus und kannst da regelmäßig einchecken, wenn du willst.
Mhm.
Also es gibt die verschiedensten Modelle, aber ich glaube auch so, der große USP bei uns ist, dass wir den Leuten viel Freiheit geben, dass sie ortsunabhängig arbeiten können, dass sie viel Verantwortung haben und auch viel freie Zeiteinteilung.
Und also, dass sie spannend finden, was wir machen.
Klar gibt es immer ein paar Deadlines, die dann gehalten werden müssen, aber das wissen die dann auch lang genug und können sich das selber einteilen. Und das Thema ist einfach super spannend. Sie merken einfach, sie sind am Zahn der Zeit. Es passiert ja auch viel. Wir kriegen super spannende Anfragen, allein im Inbound oder Customer Service. Leute freuen sich da, glaube ich, auch immer drauf, dann in die Inbox reinzugehen und irgendwie so mit Teil von was Neuem und Großem zu sein.
Oder auch die Atmosphäre, die ihr vorhin beschrieben habt. Also ihr habt einfach eine geile Atmosphäre, hast du vorhin gesagt.
Ja.
Ich glaube, das ist für die neue Generation auch wesentlich, ein wesentlicher Antriebspunkt zu sagen, hey, das ist einfach geil, da zu arbeiten.
Und mal hinter so ein Unternehmen auch schauen zu dürfen. Ja. Die meisten sehen ja nach außen nur das große Festival oder die Community auf Facebook oder die Coworking-Camps, die Jobbörse. Wie viel Arbeit am Ende des Tages auch wirklich dahinter steckt, dass das alles am Laufen zu halten und was da für Ideen hinterstecken. Und
ja, viele Prozesse. Fanden aber auch geil, dass sie so viele verschiedene Sachen bei uns machen durften. Mhm. Aber das war halt eigentlich nicht immer gut für uns, weil manchmal war es besser, irgendwie einen Spezialisten, einen richtig guten für eine Sache zu haben, statt jemanden, der so ein Allrounder ist.
Ja. Wenn du fragst, was macht dir am meisten Spaß, dann haben sie gesagt, ja, alles. Okay, dann kannst du von allem ein bisschen was machen und lernen.
Okay.
Ich glaube, das war super vielseitig, wo wir die echt reingenommen haben. Ich glaube, viele Unternehmer würden ganz viele solche Aufgaben, die wir gegeben haben, niemals so einfach jemanden breitbandmäßig abgeben. So, ne? Aber
doch. Also persönliche Entwicklung oder eben diese Möglichkeit, sich zu entfalten, ist auch ein großer Punkt, der immer mehr gefordert wird auch von Unternehmen. Macht ihr denn auch speziell für eure Mitarbeiter beispielsweise Weiterbildungsangebote oder können die sich Sachen raussuchen, wenn sie jetzt was umsetzen müssen und sagen, hey, ich bin einfach noch nicht so fit drin, ich brauche das und das und das, damit ich umsetzen kann.
Ganz so strategisch haben wir es nicht gemacht, dass wir genau geguckt haben, was fehlt denen.
Ja.
Wir haben eher so gesagt, so Kooperationen gemacht mit Tobi Beck, Dirk Kräuter, Bischof und so, dass wir gesagt haben, ey, eure Mitarbeiter können auf unser Event und unsere können umsonst auf euer Event. Also so geguckt oder Online-Kurse von befreundeten Unternehmern. Aber besser wäre es wahrscheinlich gewesen, gezielt zu gucken, wo brauchen die noch Hilfe oder wollen die Hilfe und was ist das konkrete Angebot dafür?
Aber grundsätzlich ist ja ein Riesenfeld, ein Riesenthema. Das ganze Thema Personal Development hat uns beide ja mega nach vorne gebracht und damit auch unser Unternehmen.
Ja.
Und deshalb wissen wir auch, wie wertvoll das für die Mitarbeiter ist. Und das wird zum Beispiel super gut und gerne angenommen, dass sie auch selber dann auf Events einchecken können. Und wir sind da gut connected und befreundet mit den meisten anderen Veranstaltern. So, das, ja, ich glaube, das ist schon ein ganz cooler Arbeitsplatz.
Ja, mega. Und auch die Möglichkeit eben dann hin und her. Also ich meine, das sind ja dann andere Professionen auch oder andere Skills, die für dann die Arbeit für die Mitarbeiter, für die Freelancer wieder total gewinnbringend ist.
Ja.
Das schon auch. Wenn wir jetzt Unternehmen noch angucken, die jetzt gerade in dieser Phase sind, wo ihr jetzt gerade darüber berichtet habt, nämlich an dem Punkt, oh Gott, soll ich jetzt jemanden reinziehen? Brauche ich einen Verantwortlichen über den anderen Mitarbeitern? Brauche ich das vielleicht gar nicht? Kann ich das anders organisieren? Was für Empfehlungen habt ihr für die?
Also wie gesagt, dadurch, dass wir so Learning by Doing und eher chaotisch gemacht haben, würde ich mir echt Hilfe holen. Von einem Coach oder halt selber ein Programm, Event zum Thema Leadership mitmachen, weil man wie viel Zeit und Energie wir verbraucht haben, das auszufiggern. Und Geld, alles.
Etwas sparen können.
Ja.
Wenn man sich direkt den richtigen Ansprechpartner, wie zum Beispiel euch beide oder so, ins Boot geholt hätte und gesagt hat, hilf mir dabei, ich muss das
lernen. Ja, es wäre wirklich so viel, viel einfacher gewesen.
Ja.
Auch durch diese Ängste dann durchzugehen, diese Wachstumsängste, ne? Wenn man da einfach jemanden an der Seite hat, der das kennt, der weiß, wie das in anderen Unternehmen war, der weiß, wie man da drüber kommt. Ja. Das ist total viel wert einfach.
Also jemand von außen reinholen, vielleicht einen Mentor, auch der den Weg schon begangen ist oder in diese Richtung gehend.
Cool. Absolut.
Ja.
Jetzt habt ihr noch eine Sache gesagt, die mich noch sehr interessiert. Ihr habt gesagt, ihr wart mal größer und habt euch bewusst verkleinert. Wo standet ihr denn bei maximalen Mitarbeiteranzahl und wieso habt ihr euch bewusst auf, wie viel seid ihr jetzt gerade, knapp 20 oder so, wieder verkleinert? Oder
15? Also wir haben das mehrmals schon gemacht. Wenn wir Angst gekriegt haben, dass es zu groß wurde, ja, haben wir es wieder kleiner gemacht.
Ja. Wir waren immer in verschiedenen Filmen unterwegs. Je nachdem, wen wir uns umgeben haben. Auf wen wir gehört haben. Welche Business Coaches wir an unserer Seite haben.
Also wie groß wart ihr schon mal? Und wieso habt ihr euch dann bewusst wieder zu
machen? Also so irgendwie so 20. Erweiterter Kreis dann vielleicht 30, 25, 30 oder so. Aber manche waren dann nur auf Abruf, einmal im Jahr oder so. Und dann gibt es andere Stellen, die brauchen wir dann täglich. Mhm. Oder zweimal im Jahr oder für das Event-Management. Ist ja auch so wild gewachsen. Wir haben die verschiedensten Business-Modelle. Wir haben B2B, wir haben B2C, wir haben Online, wir haben Offline, wir haben skalierbare Sachen, wir haben nicht skalierbare Sachen, wir haben Produkte in der Offline, in der
Real-World. Also, ganz ehrlich, wir sind jetzt gerade zum Beispiel wieder in der Phase, wo wir uns bewusst Zeit nehmen, kurz, um zu gucken, wie wir wieder weiter, also in welche Richtung wir überhaupt wollen. Yeah. Weil wir haben immer so aus dem Flow und den Opportunities raus agiert, dass es manchmal echt gut ist zu pausieren und zu sagen, okay, was willst du denn jetzt eigentlich und wo kann es hingehen und wo willst du das Unternehmen vielleicht noch hinbringen, ne? Und gerade nehmen wir uns zum Beispiel wieder die Zeit, mal kurz, um das zu
in die Ruhe
einfach
zu gehen,
für uns klar zu haben und nicht so aus dem Effekt einfach irgendwie immer weiterzumachen.
Mhm. Ich glaube, das Problem war bei mir, ich bin auch ein sehr, sehr intuitiver Typ, sehr impulsiv und sehr von meinen Gefühlen und Emotionen getrieben und oftmals ist es genau richtig. Ne? Ich bin dann auch wirklich, hab Drive und Mut und gehe vorne weg. Aber das kann auch mal weggehen und dann bin ich genau so ein Typ, der dann auch krasse, radikale Entscheidungen trifft von heute auf morgen und alles wieder quasi runterfährt und sagt so, bis hierhin und nicht weiter.
Okay.
Deshalb war, glaube ich, immer so das Gefühl, so es wurde größer, größer, größer und irgendwann wusste ich dann nicht mehr, kam nur noch Stundenzettel rein, was sie, also ich selber hatte mich verzettelt und nicht mehr die große Vision im Auge, wusste dann nicht mehr, ob die Mitarbeiter alle auch diese Vision tragen oder ob wir gut genug führen. Und dann kam immer der Punkt, wo ich sage, okay, weißt du was, wir stellen alles mal wieder runter. Das Gute ist, wir können alles immer noch selber machen. Mhm. Und gab es Phasen, da habe ich dann alles wieder selber gemacht. Fast den ganzen Tag vom Rechner gesessen und die kleinsten Micro-Dinger gemacht. Und von da dann wieder ein bisschen mehr mit
für dich auch Struktur
und Struktur, genau, auch für mich. Dann wieder zu gucken, wen brauchen wir überhaupt und was macht hier Sinn.
Mega spannend.
Also, aber es ist auch, was ich auch spüre, es ist so eine... ein voll schwieriger Grat zwischen, du willst deine Freiheit, du willst alles mit Leichtigkeit, Ruhe und ein schönes, gutes Leben haben, dass es dir auch gut geht.
Ja.
Und dann diese andere Seite, du willst es größer machen, um noch mehr Menschen zu helfen. Mhm. Also einmal Service to self sozusagen und Service to others. Mhm. Und da so die Waage zu halten, da denkt man wieder, okay, warte, wenn du noch mehr anderen Menschen helfen willst, musst du es größer machen, das schaffst du nicht allein. Und dann wie viel sacrifice du dann wieder von dir selbst? Und umgekehrt genauso. Also diese Balance, die ist so voll, voll schwierig. Mhm. Und ich habe voll Bock, anderen zu helfen, aber nicht mehr auf Kosten, dass ich jetzt krank werde oder so eine Zeit lang, gerade am Anfang von der Selbstständigkeit, kann man so den Druck und den Stress und dieses richtige Hasseln aushalten. Mhm. Aber wir waren so der Meinung, bis zu einem bestimmten Punkt.
Mhm.
Und danach wollen wir quasi nur noch machen, anderen helfen, aber gleichzeitig für uns in Alignment und Health.
Wo es sich auch noch gut anfühlt.
Wo es sich gut anfühlt.
Auch in der Freude, in der Leichtigkeit zu bleiben.
Ja.
Mhm. Die geht dann manchmal verloren, wenn man zu lange in diesem Hustle-Modus hängen bleibt.
Ja, spannend.
Und das
was
ist
aber
halt
wichtig
schwierig.
Ist, fürs Anfangsmomentum war das enorm wichtig, auch zu so Leuten wie Tony Robbins zu gehen oder Gary Vaynerchuk zu folgen.
Mhm.
Aber irgendwann entwickelt man sich dann auch wieder weiter, genauso wie Tony Robbins sich weiterentwickelt hat. Aber dann zu erkennen, es kann auch mit Leichtigkeit und Freude gehen und noch mehr in diese feminine Energie zurückzugehen.
Ja.
Ist ja vor allem auch kein linearer Weg.
Nee.
Es ist total wellenförmig. Und darum ist es ja auch so spannend, einmal mehr wieder nach vorne zu gehen, dann wieder zurückzukommen zu seiner Energie und sagen, hey, da fühle ich mich jetzt aktuell.
Das ist das Spannendste überhaupt, diese unternehmerische Freiheit zu haben. Also ich habe das abgefeiert, jeden Tag mir eine andere Domain registrieren zu können, neue Sachen auszuprobieren, eine Landingpage zu bauen. Um das dann wieder einzustellen, größer zu machen, PPC, also Ad-Budget draufzuhauen, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist, ist natürlich auch, das ist geil. Es ist ein bisschen tempting, auch verführerisch. Darum haben wir so viele verschiedene Sachen gemacht, um sich dann auch mal wieder so runter zu stutzen. Aber am Ende des Tages leben wir in geilen Zeiten mit all diesen Möglichkeiten und Optionen, die wir haben. Und man lernt ja auch immer, immer, immer mehr und immer wieder dazu.
Mehr. Ja, aber ich glaube, die Arbeit an einem persönlich ist super wichtig, dass man auch dieses diese persönlichen Befindnisse quasi transzenden oder übersteigen kann, damit man dem Greater Good helfen kann. Ne, weil viele Entscheidungen oder Sachen, da geht es immer nur um ich.
Ja.
Und da irgendwann oder hinzukommen, das schaffen wir auch immer, immer mehr zu denken, trotzdem so, wie kannst du dem Greater Good helfen, auch so ein bisschen vom Ego weg. Ne, angenommen, wir wollen irgendein Produkt nicht mehr machen, das hilft aber den Leuten noch zu sagen, nur weil wir gerade keine Lust mehr drauf haben, könnte man das nicht co-branden mit irgendwem, der das noch weiterführt, also so im Sinne vom
Ganzen
vom Greater Good, ja. Und weg von Ego, dann steht da aber nicht mehr mein Brand. Ja. So, das ist, glaube ich, auch noch wichtiger Punkt, wo es hingehen sollte.
Mhm. Ja. Ja, vielen Dank euch beiden für eure Impulse.
Ja, danke für die Einladung.
Wie geht es denn bei euch jetzt aktuell weiter oder was steht bei euch jetzt als nächstes auch an?
Also das Verrückte ist ja, dass wir seit letztes Jahr angefangen haben, Häuser zu bauen. Was natürlich auch was komplett anderes ist. Aber es heißt auch Villa DNX immerhin.
Cool.
Haben wir unseren Brand also einfach dafür genommen und werden es auch vermieten und für uns selber nutzen. Ist auch mal ganz spannend, weil es was komplett anderes ist. Und auch da arbeitest du ja mit Teams letztendlich zusammen, mit Bauherren. Und das ist aber...
Und man lernt wieder so viel. Es fühlt sich einfach nach Wachstum, nach Expansion an. Also wir haben jetzt sehr lange, 7 Jahre lang, man sagt ja auch immer, es ist immer so ein Cycle nach 7 Jahren, verändert man sich oder erfindet sich vielleicht neu oder geht aufs nächste Level. Haben wir ja wirklich diese Bewegung nach vorne getrieben, total viel verändert, jeden Stein umgedreht vom konventionellen Arbeitswesen. Mhm. Und merken gerade so, irgendwie haben wir auch Bock wieder... darüber hinaus zu gehen und sind ready für neue Sachen. Und deshalb haben wir uns gerade auch wieder so ein bisschen runtergefahren an Workload, um Platz für Neues zu schaffen, um diesen Headspace zu haben und zu schauen, was einfach kommt. Und es sind ja jetzt schon diese ganzen Real Estate-Geschichten in unser Leben gekommen. Es ist mit viel Spaß und Freude erfüllt. Ja, gerade als Unternehmer lernt man nie aus, man wächst. Und ich glaube, diese riesen Challenge jetzt auch in Verbindung mit Remote Teams ist natürlich auch, dass du selber als Person wächst, du reist, du bist unterwegs, lernst andere Länder und Kulturen kennen, musst dieses Team aufbauen. Und das ist einfach eine krasse Lebensaufgabe, die aber super viel Spaß macht.
Ja, man verändert sich halt selbst auch mega, immer wieder.
Aber es ist cool bei euch, man merkt, man spürt richtig den Spirit, den ihr halt immer noch mitbringt. Das ist geil, also das gehört ja genauso zum Unternehmertum dazu, da nicht die Lust zu verlieren und weiter Bock drauf zu haben, an sich selber zu arbeiten, an seinen Träumen oder an seinen Visionen weiterzufeilen oder sich auch mal komplett umzudrehen und nochmal woanders hinzugehen.
Ja.
Finde ich mega.
Ja.
Ihr habt gesagt, im Mai ist nochmal die DNX.
Yes.
Dieses Jahr auch und gibt es dafür noch Karten.
Yes. Ja, also es gibt noch ein paar Tickets.
Ja.
Und wir sind auch in einer richtig geilen Location im Kosmos in Berlin mit Speakern wie Laura Marlina Seiler oder Michael Janisch, Dr. Dahlke ist am Start. Und es ist immer ein Riesen-Event mit Workshops, Main-Event, Pre-Events, also in ganz Berlin. Und ja, das ist auch also einer der Momente, wo ich mich voll freue, wieder mit der Community zusammenzukommen, nach Deutschland zu fliegen. Und das ist im Mai dieses Jahr und alle Infos dazu gibt es unter dnxfestival.de.
Gut, ansonsten haben wir noch eine große Facebook-Community mit über 20.000 Leuten drin. Die findet ihr unter www.dnxcommunity.de. Das leitet auf die Facebook-Gruppe weiter.
Die Links kommen auch in die Shownotes.
Ja, eigenen Podcast haben wir auch noch. Findet man auf iTunes und Spotify unter dnxpodcast.
Perfekt.
Ja, uns wird es noch weitergeben.
Geil, ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, peace and out.
Peace and out.
Peace and out.